ARD. MDR Kultur. Unter Büchern.
Ein fröhliches, frohes, zerlesenes und gesundes neues Jahr. Hier ist Unter Büchern mit der ersten Folge 2026. Ich bin Katrin Schumacher und es geht weiter, auch im neuen Jahr, mit frischer Lektüre und dazu Ahoi. Ja, was passt ins Neue? Das möchte man vielleicht wissen. Was möchte man mitnehmen aus dem Alten? Ich stelle jetzt selbst gleich ein Buch vor, das für mich eins der wichtigsten Sachbücher des vergangenen Jahres war, aber auch einen Weg nach vorne weist. Manon Garcias Sachbuch Mit Männern leben. Neue Nobelpreisliteratur gibt's vom Norweger Jon Fosse und ein Blick zurück, der durchaus nach vorne weist, den hat Gabriel Zuchtriegel mit seinem neuen Buch über Pompeji parat. Aber wir gucken nicht nur in die aktuelle Literatur, sondern ich habe noch ein Thema hier, das uns leider sehr beschäftigt, KI und Literatur. Gerade haben in den USA Autoren und Autorinnen, Journalistinnen eine Klage gegen OpenAI-Unternehmen eingereicht. Und was die Hintergründe sind, wie man sich in den USA bereits wehrt, das ist ein Thema in dieser Stunde. Wie immer im Mix mit Musik. Und hier ist Funky Sound mit Lizzo.
It's bad bitch o'clock, yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now.
About damn time. Lizzo war das hier bei Unterbüchern. Der Fall Gisèle Pelicot, diese Tat, der Prozess, die Frau, die in Frankreich von ihrem Mann betäubt und 70 Männern zur Vergewaltigung überlassen wurde. Dieser Prozess ist immer noch nicht ganz abgeschlossen, auch wenn die erste Urteilsverkündung jetzt bereits ein Jahr her ist. Eins der wichtigsten Sachbücher über diese Frau, die den Satz geprägt hat, die Scham muss die Seite wechseln, ist erschienen und ich habe mich mit Carsten Tesch drüber unterhalten. Dieses Gespräch, das hören wir jetzt.
Mittlerweile erscheinen Bücher über den Fall, Aufzeichnungen der Tochter von Gisèle Pelicot. Im Februar erscheinen ihre eigenen Aufzeichnungen und es gibt das Buch der in Berlin lehrenden Philosophin Manon Garcia. Sie hat den Prozess begleitet und darüber geschrieben. Das Buch heißt Mit Männern leben. MDR-Kulturliteraturredakteurin Katrin Schumacher hat es gelesen. Der Fall Pelicot. Ein Jahr ist die Urteilsprechung her. Vielleicht fangen wir da nochmal an bei dem Fall, was da passiert ist.
Ja, das war wirklich ein schockierender Prozess, der auf ein Verbrechen gefolgt ist, das immer noch erschütternd ist. 10 Jahre lang, also von Juli 2011 bis Oktober 2020, dachte Gisèle Pelicot, dass sie im Sterben liegt, ohne zu wissen, dass ihr Mann sie immer wieder betäubte. Chemische Unterwerfung heißt das in der juristischen Sprache. Er mischte ihr also starke Betäubungsmittel ins Essen, um sie der gemeinschaftlichen Vergewaltigung preiszugeben. Die Männer, die zu der Vergewaltigung anreisten, waren zwischen 22 und 70 Jahre alt. Dominique Pelicot hatte sie übers Internet rekrutiert. Er gab ihnen Anweisungen, was sie zu tun hatten und filmte alles. Gisèle Pelicot war über ein Jahrzehnt verzweifelt, weil sie sich all diese Symptome nicht erklären konnte. Ja? Also Geschlechtskrankheiten, Gedächtnisverlust, Depressionen. In allen Arztpraxen, die sie besucht hatte, kam keiner oder keiner auf die Idee, was dieser Frau gerade passierte.
Und wie hat das schließlich aufgehört? Wie kam der Fall ans Licht?
Das ist ziemlich absurd. Durch einen Zufall oder eine Unvorsichtigkeit Dominique Pelicots. Er versuchte in einem Supermarkt Frauen zu filmen und zwar unter ihre Röcke. Upskirting nennt man das. Und er wurde angezeigt. Und als die Polizei dann bei ihm zu Hause anrückte, gab er ganz freimütig alle Verbrechen preis und dem ganz säuberlich dokumentierten Filmmaterial, ja, auf dem war die ganze Monstrosität seiner Taten zu sehen. Gisèle Pelicot nun, und das ist das wirklich Besondere an dem Fall, trat als Nebenklägerin beim Prozess auf und bestand auch darauf, dass das ganze Material in der Gerichtsverhandlung öffentlich zu sehen war. Und das, weil sie eben davon überzeugt war, dass nicht sie als das Opfer der Übergriffe Scham empfinden muss, sondern die Vergewaltiger.
Also der Ehemann wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt. Die weiteren Angeklagten, weitere 50 Angeklagten haben auch Haftstrafen bekommen. Das Gericht geht davon aus, dass also mindestens ein Dutzend Männer nicht identifiziert worden sind. Das alles kam in dem Prozess zur Sprache. Was sagt unsere Autorin jetzt hier? Was sagt Manon Garcia, warum sie sich das angetan hat? Warum sie schließlich ein Buch darüber geschrieben hat?
Ja, Manon Garcia, das vielleicht zu ihrem Hintergrund, ist eine französische Philosophin, Professorin an der Freien Universität Berlin. Da lehrt sie praktische Philosophie und ihre Spezialgebiete sind feministische und Moralphilosophie. Manon Garcia ist eine der, man kann schon sagen, wichtigsten Feministinnen der neuen Generation. Sie ist Jahrgang 85. Sie ist also über 30 Jahre jünger als Gisèle Pelicot. Und sie hat sich ab November letzten Jahres in den Prozess begeben, wenn man die Bilder noch vor Augen hat. Also der Prozess war ja gesäumt von Demonstrationen, vor allem Frauen, die mit Transparenten vor dem Gericht standen. Und es war von Anfang an klar, dass nicht nur die Gewaltakte den Prozess so aufsehenerregend machten, sondern das Bewusstsein darüber, dass dort ja verhandelt wurde, was Millionen von Frauen betrifft. Manon Garcia also reist dorthin ohne Agenda. Sie notiert die Eindrücke, etwa zum, welche Frauen sie beim Prozess trifft, also junge Frauen, alte Frauen, eine Rentnerinnengruppe, die extra angereist ist und Wochen bleibt, Reporterinnen, eine ganz große Gemeinschaft, der vor allem eins gemein ist. Man will nicht nur wissen, was passiert ist, sondern vor allem verstehen, wie es dazu kommen konnte.
Und 3,5 Monate dauert das Ganze. Was sind das für Aufzeichnungen?
Also sie bleibt bis zum letzten Tag und schreibt parallel den Schlusspunkt ihrer Überlegungen, setzt sie tatsächlich am Tag der Urteilsverkündung. Und was wir lesen, ist so eine Mischung aus Beobachtungen, aus eigenen Empfindungen. Also klar, diese Videos, von denen sie Teile sieht, sind unfassbar unheimlich. Sie muss zittern, sie muss weinen. Also sie reflektiert ihr eigenes Dortsein. Sie sieht weinende Frauen, sie beobachtet die Mienen der Angeklagten, sieht, wie ja auch normal die Anblicke über die Zeit werden, sieht mehr oder weniger entsetzte Angehörige. Sie beobachtet die Angeklagten, die Anklage und die Verteidigung, also das Prozessgeschehen, aber auch ganz viel am Rande. Und was mich sehr beeindruckt hat, sie wird nie voyeuristisch. Ja? Sie bleibt in der Distanz, sie ordnet ein, sie weiß auch ganz genau, reproduziertes Grauen bleibt Grauen, also reproduzierter Voyeurismus bleibt Voyeurismus. Sie erzählt also kaum, was auf den Videos zu sehen ist. Sie gefällt sich nicht im Grauen, sondern setzt sich theoretisch ganz fundiert und intensiv mit den Themen auseinander, die sie ja als Philosophin da wahrnimmt.
Du sagst mit den Themen, welche Themen sind das konkret?
Ja, es sind so Themen wie Inzest, Männlichkeit, Wut, Unterwürfigkeit, chemische Unterwerfung, Machtmissbrauch, Machtgefälle. Sie stellt ganz klar an dem Prozess, sexuelle Gewalt ist nicht das Problem eines einzelnen Mannes, nicht die eines einzelnen Monsters. Also ich habe schon gesagt, die Männer, die das getan haben, die waren zwischen 22 und 70. Die kamen aus allen Gesellschaftsklassen, vom Banker bis zum Hilfsarbeiter, hatten meistens Familie, hatten Kinder, wenige hatten Vorstrafen. Und da nutzt sie zum Beispiel Hannah Arendts Begriff der Banalität des Bösen und erweitert ihn. Im Französischen klingt das fast gleich, Banalité du Mal und Banalité du Male, also Banalität des Männlichen. Und sie sagt ganz deutlich, dieser Prozess spiegelt ein gesellschaftliches Problem. Wir haben es mit struktureller Gewalt zu tun, die von Männern ausgeübt wird, um Herrschaft auszuüben. Patriarchat, Rape Culture, Inzest sind zutiefst verknüpft und stützen sich gegenseitig. Und ich zitiere sie mal kurz, sie sagt, du bist nicht paranoid, du kennst die Zahlen, das ist schlimmer.
Nun heißt das Buch Mit Männern leben, Untertitel Überlegungen zu diesem Prozess, zu welchen Schlussfolgerungen kommt sie denn?
Na, sie wirft ja erstmal diese wichtige Frage auf, danach, wie ein Zusammenleben möglich ist mit Männern, die Frauen nicht lieben, sondern für eine Stabilisierung ihrer Macht benutzen. Und den Schluss, den sie ja genau am Urteilstag vor einem Jahr geschrieben hat, den möchte ich gern noch kurz vorlesen. Ich dachte, dass es zum Teil an uns ist, uns zu fragen, ob wir die Männer wirklich so lieben sollten, wie wir sie lieben. Aber ich fange an zu denken, dass sie die Frauen ein wenig lieben sollten. Ein wenig, nur ein wenig. Dass sie uns ein wenig lieben, damit wir sie weiter lieben können. Also sie verwandelt da ein Zitat von Marguerite Duras und ich finde, darüber sollten wir wirklich nochmal nachdenken. Und dieses Buch bietet den besten Anlass, die beste Hilfestellung dazu. Ich denke, es ist eins der wichtigsten Sachbücher, die uns dieses Jahr beschert hat.
Katrin Schumacher über Manon Garcia, Mit Männern leben, Überlegungen zum Pellicot-Prozess. Aus dem Französischen von Andrea Hemminger, erschienen im Surkamp Verlag. Dankeschön, Katrin.
Gerne.
Als wir endlich groß genug waren, nahmen wir unsere Schuhe. Die bemalte Kinderzimmertür fiel hinter uns zu. Vater gab uns seinen Mantel und seinen blauen Hut. Mutter gab uns ihre Tränen und machte uns ein Zuckerbrot. Immer wieder wächst das Gras. Wild und hoch und grün, bis die Sensen ohne Hass ihre Kreise ziehen. Immer wieder wächst das Gras, klammert all die Wunden zu, manchmal stark und manchmal blass. So wie ich und du. Als wir endlich alt genug waren, stopften wir sie in den Schrank. Die allzu oft geflickten Flügel und Gott sagte Gott sei Dank. Und nachts macht diese Stadt über uns die Luken dicht. Und wer den Kopf zu weit oben hat, der findet seine Ruhe nicht. Immer wieder wächst das Gras, wild und hoch und grün, bis die Sensen ohne Hass ihre Kreise ziehen. Und immer wieder wächst das Gras, klammert all die Wunden zu, manchmal stark und manchmal blass, so wie ich und du.
Alexander Scheer mit dem Gundermann-Song Gras, wie immer melancholisch tröstlich. Und hier ist unter Büchern zum ersten Mal in diesem frischen Jahr. Jetzt geht's in die Nobelpreisliteratur. Eigentlich ganz lustig, gerade am 10. und am 12. November sind neue Romane von Laszlo Krasznahorkai erschienen, haben wir in der letzten Folge vorgestellt, und von Jon Fosse. Als Kind hatte Jon Fosse eine sogenannte Nahtoderfahrung. Nach einem schweren Unfall, bei dem er fast das Leben verloren hatte, sah er seinen Körper von außen, als sei er schon gestorben. Und dieses dramatische Ereignis brachte ihn nach eigener Aussage zum Schreiben. Der stark religiöse Autor, der 1959 in Norwegen zur Welt kam, veröffentlichte bis heute rund 50 Bücher und bekam den Nobelpreis für Literatur. Und jetzt legt er den ersten Teil einer neuen Romantrilogie vor. Er trägt den Titel Weim. Ulrich Rüdenauer hat ihn gelesen.
Gerd Geier, der aus dem kleinen Städtchen Weim an der norwegischen Westküste stammt, gab seinem Boot einst den Namen Elin. Elin war sein Jugendschwarm, aus der Ferne angehimmelt, eine unerhörte, unerwiderte Liebe. Elin aber hat den Ort Weim irgendwann verlassen. Man erzählt sich, sie habe in Sünn einen Fischer geheiratet. Jahre sind seither vergangen. Jadgeir ist nicht mehr der Jüngste, das Leben fließt ereignislos an ihm vorbei. Manchmal fährt er nach Björgvin, nach Bergen also. Früher hat er dort Kneipen besucht. Jetzt erledigt er nur noch Einkäufe. Diesmal besorgt er Nadel und Faden und wird von der Verkäuferin schamlos über den Tisch gezogen. Er ärgert sich, macht sich rasch auf nach Sünn, wo ihm dasselbe Missgeschick des Betrogenwerdens noch einmal passiert. Und dann sitzt er am Abend in der Kajüte seiner Schnigge und hört jemanden seinen Namen rufen. Und er weiß nicht, ob er träumt oder ob da wirklich eine Stimme ist. Und dann geschieht etwas höchst Merkwürdiges. Elin steht vor ihm und plötzlich scheint es, als sei das ganze Leben auf diesen einen Augenblick zugelaufen.
»Ich würde gern mit dir zurück nach Weim«, sagt Elin, und ich erschrecke. »Was sagt sie da? Mit mir zurück nach Weim? Spät abends hierher zu mir auf mein Boot kommen, nachts?« Und dann sagen, sie will mit mir zurück nach Weim. Nein, sowas, denke ich.
Jadgeier verschlägt es die Sprache. Und das ist nicht sehr ungewöhnlich, denn geredet wird ohnehin kaum. Jedes einzelne Wort scheint aus großer Stille und unter großer Anstrengung geboren, aus einer Not und Unbeholfenheit heraus. Was den Figuren widerfährt, ist zwar in klarer, unverschnörkelter Sprache geschildert, bleibt aber doch karg. Etwas zeitlos Märchenhaftes liegt darin. Wo hört der Traum auf? Wo beginnt die Wirklichkeit? Jon Fosse erzählt in seinem neuen Roman Weim, dem Auftakt einer Trilogie, von Jadgeir, von dessen Freund Elias und von Ulof, dem von Elin verlassenen Mann. Drei Geschichten, drei Perspektiven, all das in einem einzigen Satz, ohne Punkt vorgetragen. In jenem verführerisch einfachen Rhythmus und Ton, den man vom Mystiker Fosse kennt und der an etwas Wesentliches und Existenzielles rührt. Die drei Stimmen unterscheiden sich kaum, aber ihre Erfahrungen tun es doch. Alle aber sind sie von der Natur, von der Enge ihres Lebensradius, von einer jahrhundertelang eingeschriebenen Demut geprägt. Elin hat etwas Bestimmendes. Sie weiß, was sie will, und sie weiß, wie sie es bekommt. Ihre Männer sind Spielbälle. Nur Elias ist einer, der außen steht. Er vermisst seinen Freund Jadgeir, als der sich von Elin verzaubern lässt. Er ruht vielleicht am meisten in sich und er, der Bethausgänger, hat eine Erscheinung, als Jadgeir stirbt.
Und ich spüre, dass Jadgeir jetzt von einem Ort über mir, aber nicht besonders weit weg auf mich schaut und ich habe die Empfindung, dass er jetzt alles weiß, was die Zukunft bringen wird, auch mir. Und er nimmt irgendwie alles in glücklicher Ruhe und in christlichen Worten könnte man sagen, er ist jetzt in Gottes Frieden und im Licht des Kreuzes Christi. Aber ich höre, das sind nur Worte ohne Bedeutung. Und ich hebe den Arm und winke ihm zu. Und er hebt seinen Arm und winkt mir zu und sagt irgendwie freudevoll, jetzt geht es ihm gut.
Elias bleibt er selbst. Ulof hingegen wird von Elin Frank genannt. Elin trägt den Taufnamen Josephine, der später auf ihrem Grabstein stehen wird. Und Jadgeir heißt eigentlich Geir.
Vielleicht, weil er als kleiner Junge immer zu allem Ja gesagt hat.
Hinter allem steckt noch etwas anderes und man weiß nicht genau, ob das andere wirklich existiert. Was allerdings unverbrüchlich bleibt, das Meer und die mythisch schillernden Orte. Jon Fosse ist ein Autor der Schwebe. Sein Schreiben schlüpft nicht selten in die Sphäre zwischen Leben und Tod. Wie auch frühere seiner Bücher spricht Weim vom Unsagbaren. Es liest sich wie ein Psalm. Jede sprachliche Exaltation ist ihm fremd. Diese Sprache hallt nach, vielleicht weil sie sich dem Wunderlichen auf so unschuldige Weise anzunähern weiß. Alles war wundersam. Das müsste auf seinem Grabstein stehen, denkt Ulorf einmal. So sei sein Leben auf den Punkt zu bringen. Von nichts weniger als dem wundersamen Handeln Vosses Bücher. Von Hinrich Schmidt-Henkel meisterlich ins Deutsche gebracht.
Ulrich Rüdenauer war das mit seinem Lesetipp. Jon Vosses Roman Feim, erschienen im Rowohlt Verlag. Und die Übersetzung aus dem Norwegischen, die stammt von Hinrich Schmidt-Henkel. Mr. Paul Weller, Where There's Smoke, There's Fire. Auch so eine Jahresende-Erinnerung irgendwie. Ich war mal vor vielen, vielen Jahren auf einem Paul Weller-Konzert in London. Ich hatte ihn schon ganz oft in Deutschland gesehen, teils in so, keine Ahnung, Mini-Konzerten in Bielefeld oder so. Und ich habe so gestaunt, dass er in London die ganze große Royal Albert Hall gefüllt hat. Immerhin, da passen über 8000 Leute rein. Also ein großer Star in seiner Heimat, Paul Weller, der unermüdlich auch neue Platten veröffentlicht. Dieser Song, das stammt aus dem letzten Jahr, muss man jetzt sagen, aus 2025. Und When There's Smoke, There's Fire ist übrigens ein englisches Sprichwort. Das bedeutet so viel wie an jedem Gerücht ist was Wahres dran, gibt's einen wahren Kern. So, unter Büchern jetzt mit einem harten Sprung zu einem Buch, das zu einer ganz anderen Ikone führt, zu einem ikonischen Ort. Seit über 200 Jahren sind Forscher damit beschäftigt, Pompeji freizulegen. Jedes Jahr pilgern rund 4 Millionen Touristen, Touristinnen in die italienische Antikenstadt, die von dem Lava des Vesuvs verschüttet wurde. Seit 2021 leitet ein Deutscher die Ausgrabungen. Gabriel Zuchtriegel heißt er. Der Forscher, der in Rom und Berlin studiert hat, bewies vor 2 Jahren mit seinem überraschenden Bestseller Vom Zauber des Untergangs, dass er ungemein lebendig von Archäologie erzählen kann. Jetzt hat er ein neues Buch geschrieben. Es heißt Pompejis letzter Sommer, als die Götter die Welt verließen. Holger Heimann hat es gelesen und mit dem Autor gesprochen.
Als in den Wochen vor dem Ausbruch des Vesuvs 79 nach Christus die Erderschütterungen zunahmen, ängstigten sich zwar viele Menschen in Pompeji. Aber kaum jemand rechnete mit einer Eruption. Das Leben ging weiter wie zuvor. Doch nicht nur unter der Erde rumorte es, sondern auch in der Gesellschaft der kleinen Stadt. Davon erzählt der Direktor des Archäologischen Parks Pompeji, Gabriel Zuchtriegel, in seinem neuen Buch, auf der Grundlage alter und neuer Funde in einer der berühmtesten Ausgrabungsstätten der Welt.
Je länger man in Pompeji forscht, desto weniger passt das, was man sieht, zu diesem klassischen Bild, was wir immer noch so ein bisschen mit uns rumtragen, die humanistische, klassische Idee von Antike. Und es wird ein bisschen mittelalterlich. Ja. Es gibt so enge Gassen und Schenken, Kneipen, Bordelle, Sklaven, Sklavinnen, die durchs ganze Reich verschifft werden wie Ware, die Villen, die Bauernhöfe, auch der Dreck, die unschönen Seiten dieser Gesellschaft, die Hinterhöfe, wo Kinder spielen, die eben nicht die Möglichkeit hatten, zu Hause einen Erzieher zu haben oder das Schulgeld zu bezahlen für eine private Schule. Es gab keine staatlichen Schulen damals. Ja, und deren Wandkritzeleien wir dann heute noch finden.
Dieses Leben abseits des Prunks und der Pracht schildert der Autor ungemein farbig, anschaulich und spannend. Kein Detail ist ihm zu klein. Ein Graffiti an einer Wand wird Zuchtriegel zum Hinweis auf das Miteinander der Menschen. Aus der Anordnung der Räume eines Hauses rekonstruiert er Hierarchien und Biografien. Die Menschen in Pompeji, so glaubt Gabriel Zuchtriegel, erlebten eine tiefe spirituelle Krise. Die alten Götter sind zwar noch überall an den Wänden Pompejis präsent, aber bedeuten sie noch etwas? Der Autor zeigt, welche Faszination das Christentum in dieser Zeit der Unsicherheit ausübte, in einer Gesellschaft voller Probleme und innerer Kämpfe.
Man hat jetzt das Reich geschaffen, dominiert das ganze Mittelmeer und weit drüber hinaus. Ja, und jetzt? Was ist dahinter? Es gibt so eine innere Leere, die vielleicht bei diesen Banketten, die da gefeiert wurden, nicht weniger unerträglich war, als wenn man um sein Monatseinkommen da schuftete, wie viele andere aus der Mittel- und Unterschicht.
Dieser Autor hat stets den Leser als Gegenüber im Blick. Wer möchte, kann den nächsten Absatz einfach überspringen, schreibt er an einer Stelle. Darauf zitiert er gleich vulgäre und obszöne Graffiti, die sich zahlreich an den Häuserwänden von Pompeji finden. »Ich will Arsch ficken«, steht da zum Beispiel, oder »Myrtis, du bläst gut«. Dezidiert lässt sich nachlesen, wie schamlos die Einwohner der Stadt ihre Lüste und Fantasien auslebten. Mit der restriktiven Sexualmoral, die das Christentum predigte, hatte das nichts zu tun. Doch der freizügige, unverkrampfte Umgang mit Sexualität hatte seine Schattenseiten, denn er war auf extreme Weise von Hierarchien geprägt.
Sexualität war frei, vor allem für die freien Männer. Sklaven, Sklavinnen, Frauen generell waren eher oft Opfer von einer Form von sexueller Gewalt, die so gar nicht benannt wurde und gar nicht benannt werden konnte. Da fehlten schlicht die Worte für. Es gibt kein antikes, eindeutiges Wort für Vergewaltigung, weil das auf eine Art so normal und so verbreitet war, dass man sich damit gar nicht so detailliert auseinandersetzte.
Gabriel Zuchtriegel fördert in seinem Twitter aus archäologischer Reportage und Religionsgeschichte Erstaunliches zutage. Dass gerade das Christentum mit seinen engen Vorstellungen von Sexualität für eine Emanzipation der Frauen sorgte, mag überraschend klingen, wird aber durch die Darlegungen des Autors plausibel. Sein Buch zeigt überzeugend Glanz und Elend einer vergangenen Welt und lässt diese in ihrer verwirrenden Vielfalt lebendig werden.
Holger Heimann war das mit seinem Tipp. Gabriel Zuchtriegel, Pompejis letzter Sommer, als die Götter die Welt verließen, ist erschienen im Propylen Verlag. Und mein Tipp, mein Kollege Stefan Nölke, der hat ein langes Gespräch geführt mit Gabriel Zuchtriegel. Das gibt's in der ARD Audiothek. Einfach Zuchtriegel in die Suche eingeben oder auch auf unserer MDR-Seite unter Diskurs. Viel Spaß!
Sie träumte vom Leben auf hoher See, der Langfahrt nach Nimmerland. Von Schiffen und Menschen und von Hoffnungen, denen man vertrauen kann. Er konnte das niemals verstehen, wenn Menschen sprechen und nichts sehen. Wenn sie handeln, ohne erst zu fühlen, anstatt zu denken, losgehen, sie sagten. Die Flut ist auf dem Weg hierher, komm, leg dein Herz in meine Hand. Der Weg ist weit bis Nimmerland. Wir sammeln, was man sammeln kann. Eines Tages war es dann soweit. Ein Schiff lag strahlend und stolz im Meer. Als wenn die letzte Grenze auf der Welt, die zwischen Land und Wasser wär. Die alte Tante Greta kannte die Gegend schon bevor das Wasser stieg. Nicht jeder Kampf, den man kämpfen muss, führt irgendwann und endlich auch zum Sieg. Sie sprach, kämpfen soll man dennoch umso mehr. Komm, leg dein Herz in meine Hand. Der Weg ist weit bis Nimmerland. Wir sammeln, was man sammeln kann. Caesarea und Europa trugen blasse Flüchtlingskinder auf. Gemeinsam legten sie Systeme von Spekulanten und Faschisten. Nahmen sie sie mit, wer ließ wen rein, wer fand zuerst wessen Ideen. Wer wusste, dass es viele Hände brauchen würde, wenig Worte und viel Mut. Komm, leg dein Herz in meine Hand. Der Weg ist weit bis Nimmerland. Wir sammeln, was man sammeln kann. Komm, leg dein Herz in meine Hand. Raimund Hanna aus Sinnerwort, die Spezialisten für Gemüsesuppen waren. Komm, leg dein Herz in meine Hand. Seeleute aus Flensburg vorn, ich glaube schon, bis nach Singapur. Leg dein Herz in meine Hand.
Felix Mayer war das mit Leg dein Herz in meine Hand. Und jetzt sind wir irgendwie schon bei den großen Gefühlen hier bei Unterbüchern. Und das passt zu einem Jubiläum ziemlich gut. Rainer Maria Rilke, vor genau 120 Jahren erschien sein Stundenbuch. Das erste Buch Rilkes im Leipziger Inselverlag, für den er dann zum wichtigsten zeitgenössischen Autor avancierte. Das Stundenbuch begründete Rilkes Ruhm und seinen Ruf als religiöser Dichter. Der Titel erinnert ja an die mittelalterlichen Bücher, die die klösterlichen Stundengebete in die Laienwelt trugen. Und Sven Hecker hat es für uns nochmal angelesen. Und sein Beitrag beginnt mit Versen daraus, rezitiert, merken wir gleich an der markanten Stimme, von Bruno Ganz.
Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Ich kreise um Gott und den uralten Turm. Und ich kreise Jahrtausende lang. Und ich weiß noch nicht, bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang.
Rainer Maria Rilke und das vielleicht bekannteste Gedicht aus seinem Stundenbuch von 1905. Rilke hatte Teil 1 dieses Frühwerks im Herbst 1899 begonnen, der spätere Titel »Das Buch vom mönchischen Leben«, Teil 2 »Das Buch von der Pilgerschaft«, Teil 3 »Das Buch von der Armut und vom Tode«. Nachhaltig prägend für Rilkes Religiosität sind in diesen Jahren seine beiden Russlandreisen, die Begegnung mit orthodoxer Spiritualität, mit der Frömmigkeit der einfachen Bauern, der Weite und Kultur. Später erklärt er:
Dann aber tat sich mir Russland auf und schenkte mir die Brüderlichkeit und das Dunkel Gottes, in dem allein Gemeinschaft ist. So nannte ich ihn damals auch, den über mich hereingebrochenen Gott, und lebte lange im Vorraum seines Namens auf den Knien.
Rilke erscheint mit dem Stundenbuch als religiöser Dichter, allerdings nicht als christlicher. Er kreist um das göttliche Geheimnis des Seins, um Leben und Vergänglichkeit, spirituelle Erwartung, mischt verschiedene Einflüsse, bedient sich auch biblischer Motive und Mystik, deutet sie allerdings neu, auch das Verhältnis zwischen Mensch und Gott. Der evangelische Theologe Hans-Jürgen Baden nannte das alles einigermaßen streng christliche Staffage.
Es geht ja bei ihm so weit, dass er jedes feste Sein Gottes völlig auflöst und dass das alles also hineingeworfen wird in die Strömung des Lebens. Das Verhältnis zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf wird umgedreht. Nicht mehr Gott ist der Schöpfer des Menschen, sondern Gott ist das Geschöpf des Menschen, sodass Rilke direkt fragen kann, was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe? Und dann folgert er daraus, mit mir verlierst du deinen Sinn.
Eine Auflösung der christlichen Begrifflichkeiten, eine Umdeutung, Neudefinierung, eine neue Religiosität, die um 1900 im Trend liegt. Rilke lässt sich unter anderem von Nietzsche und der zeitgenössischen Lebensphilosophie inspirieren. Das Stundenbuch wird beim Erscheinen 1905 zu Rilkes erstem großen Publikumserfolg. Fast ein wenig verwunderlich angesichts eines Bandes voller gedichteter Gebete. Die Ursache liegt vielleicht im Zeitgeist, vermutet der Literaturhistoriker Peter Sprengel.
Auf dem Höhepunkt der Mystikrezeption und der Sehnsucht nach einem einfachen Leben mochten sich viele Leser das Stundenbuch, wie der Titel es ja nahelegte, als Laienbrevier einer pantheistischen Naturfrömmigkeit zu eigen machen.
Laienbrevier, eine Art weltliches Andachtsbuch. Rilke will, wie er erklärt, Gott unmittelbar und täglich erlebbar machen. Später rückt der Dichter ab von seiner frühen Gottesgewissheit, der Vertraulichkeit seiner Ansprache Gottes. In einem Brief schreibt er:
Jetzt würdest du mich ihn kaum je nennen hören.
Not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. I know someday that it'll all turn up. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. And somehow I know. You make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war. But I won't need to fight it. We'll get it right and we'll be we'll be right back.
Now I can see every single possibility. And someday I know it'll all turn out, and I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get, than I get, than I get. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you can to give so much more than I get. Yeah, I just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Oh, I promise you can to give so much more than I get. I just haven't met you yet. So birthday, yeah. I just haven't met you yet.
Haven't met you yet. Auch so eine Stimme, Michael Bublé. Mir ist am meisten ein bisschen sehr soft, aber ich finde, hier geht's mit der Energie. MDR Kultur unter Büchern mit der ersten Folge in diesem Jahr und die hat natürlich Energie verdient. Jetzt ein Thema, das uns begleitet, das fordert, die Beschäftigung damit, den guten Umgang, aber auch Gegenwehr im Zweifel. Die Rede ist von KI. Wer wie OpenAI Sprachbots wie ChatGPT entwickeln will, braucht schnelle Computer, viel Geld, Fachleute und vor allem aber massenhaft Texte. Umso höher deren Qualität, desto besser werden auch die Antworten der KI-Bots. Deshalb haben Tech-Unternehmen ihre Modelle auch mit Millionen urheberrechtlich geschützter Artikel und Bücher gefüttert. Durften die das? Diese Frage beschäftigt gerade viele Gerichte in den USA. Diverse US-Autoren, Autorinnen und Verlage haben die KI-Firmen wegen Urheberrechtsverstößen verklagt. Wie genau wehren sich Autorinnen und Autoren gegen die milliardenschwere KI-Industrie? Unser US-Korrespondent Nils Damz hat mit einem Autor gesprochen, der an der Klage gegen eine KI-Firma beteiligt war.
Wenn du merkst, dass jemand dein Werk geklaut hat, gehst du durch mehrere Phasen. Die erste ist Wut. Das ist Charles Graeber, Autor aus New York City. Dann bist du verzweifelt und denkst, was soll ich machen? Die sind übermächtig, deine Zukunft wird plattgewalzt. Sein Buch The Good Nurse hat es auf die Bestsellerliste der New York Times geschafft und diente als Vorlage für eine Netflix-Serie. Zum Glück habe ich dann aber versucht, was dagegen zu tun, zurückzuschlagen und zu sagen, ich fühle mich nicht fair behandelt. Charles Graeber und die Autorinnen Kirk Wallace-Johnson und Andrea Bartz haben das KI-Unternehmen Anthropic aus San Francisco verklagt. Es soll die Bücher der drei und hunderttausende weitere zum Training von KI-Sprachmodellen verwendet haben, ohne um Erlaubnis zu fragen oder Lizenzgebühren zu bezahlen. Anstatt Autoren als wichtige Partner zu behandeln, wurden wir als kostenlose, natürliche Ressource benutzt und ausgebeutet. Für The Good Nurse habe Graeber 10 Jahre lang recherchiert. Eine True-Crime-Geschichte, in der er den Fall eines Serienmörders erzählt, der in den USA als Krankenpfleger gearbeitet hat. Der Serienmörder hat nur mit mir gesprochen, das hätte eine KI-Maschine nicht geschafft. Und all die Quellen, die ich recherchiert habe. Nachdem mir die Arbeit weggenommen wurde, habe ich mir die Frage gestellt, welchen Platz ich in dieser Welt noch habe. In den USA laufen aktuell rund 50 Urheberrechtsklagen gegen KI-Unternehmen. In den letzten Monaten haben 2 Richter erste Entscheidungen gefällt. In einem Fall haben Buchautoren den Meta-Konzern verklagt und sind gescheitert. Ein Richter in San Francisco sah nicht ausreichend viele Beweise, dass Meta das US-Urheberrecht verletzt hat. Auch im Fall von Graeber gegen Anthropic entschied ein Richter, das war legal. Die Verwendung der Bücher entspricht den sogenannten Fair-Use-Regeln. Unter bestimmten Umständen dürfen Texte verwendet werden, obwohl sie vom Urheberrecht geschützt sind. Was aber illegal war, wie Anthropic an die Bücher gekommen ist.
They didn't pay for.
Sie haben für die Bücher nicht bezahlt, erklärt der KI-Rechtsexperte Gregory C. Allen in seinem AI Policy Podcast.
Literally, they went to sites.
Die haben sich einfach Millionen Bücher von Piraterie-Webseiten runtergeladen. Denen ging es um Geschwindigkeit. Sie wollten nicht Millionen Lizenzverträge aushandeln und haben die Bücher gestohlen.
Yeah, so they just stole it.
Um den Streit beizulegen, haben sich die Autoren und Anthropic außergerichtlich geeinigt. Die KI-Firma zahlt 1,5 Milliarden Dollar Entschädigung. Alle, die ich kenne und die ein Buch geschrieben haben, haben sich bei mir gemeldet, sagt Autor Charles Graber. Der Fall hat viele Schlagzeilen gemacht, was viele aber missverstanden hätten.
I'm now rich.
Die dachten, ich bin jetzt reich. Die dachten, Jackpot. Tatsächlich werden die 1,5 Milliarden Dollar unter den Rechteinhabern von rund 500.000 Buchtiteln aufgeteilt. Es gibt also 3.000 Dollar pro Titel. Ich habe nur zwei Bücher geschrieben und das Geld muss oft noch mit Verlagen geteilt werden. Dass KI-Unternehmen seine Arbeit ungefragt verwenden konnten, um ihr Milliardengeschäft zu betreiben, halte er nach wie vor für unfair, sagt Graber.
My work to create a multi-billion-dollar product is unfair.
Trotzdem hält er den Fall für einen wichtigen Schritt. Das Urheberrecht komme aus Zeiten, in denen KI noch keine Rolle gespielt hat. Er hofft, dass es im Sinne der Autoren angepasst wird. Er glaubt nicht, dass Autoren durch KI ersetzt werden.
They needed our books.
Sie brauchen unsere Bücher, um ihre Produkte herzustellen. Deshalb sind wir für die DNA dieser Firmen essentiell. Deshalb ist es nur fair, wenn wir einen Teil abbekommen. In der Zwischenzeit aber, das sagt er jetzt an seine Autorenkollegen, versucht nicht zu verhungern. Das werden harte Jahre, während hier die Zukunft entsteht.
Von hier für da. Gedichte für die Gegenwart.
Unser Gedicht heute ist so ein kleiner Nachtrag zum Weihnachtsfest. Ich will es nicht unverschossen lassen oder liegen lassen bis zum nächsten Dezember. Und vielleicht hat ja der ein oder die andere noch ein kleines Weihnachtseckchen offen im Herz. Also mit dem Gedicht geht's erstmal gut 100 Jahre zurück. Und hier am Anfang des 20. Jahrhunderts treffen wir den Dichter Peter Hille, eine inzwischen von Legenden und Geschichten umwehte Figur. Denn Hille, der war so ein Bohemien im elementaren Sinne. Zeitweise ohne Wohnung, von Tag zu Tag angewiesen auf die Unterstützung seiner Freunde. Und er schuf ein Werk, das mal verträumt, schwärmerisch und dann wieder naturalistisch genau von einem unbedingten Lebenwollen erzählt. Peter Hille, geboren 1854 in Erwitzen, starb 1904 in Berlin und lebte eine Zeit lang auch in Weimar. Spätere Dichter, so wie Johannes Bobrowski, haben sich auf Hille bezogen. Und wir hören jetzt das Gedicht Die Weihnachtsfee.
Peter Hille, Die Weihnachtsfee. Und Frieden auf Erden den Menschen, die eines guten Willens sind. Suchende Sterne ins eilende Haar, frierende Sterne, schmelzend zergangen, über den wunderfeiernden Wangen und die Augen von Liebe so klar. Wie glockenklar, wie reif so rein und so duft und so jung und blühend vor Güte. Tau der frühe himmlische Blüte, wie Rosen und wie Fliederschneien. Da steigen die Hände, ein bettelndes Meer, Augen dunkel nach Geschenken. Mir, 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 mich musst du bedenken. So steigen die bettelnden Teller her. Dunkel wird's, ein Wundern steht, Strenge in der Feenseele, wie wenn rohe Nacht das Leuchten quäle und Ernst in die Güte der Augen geht. Und es spricht wie klares Licht aus dem milden Angesicht. Geben euch? Was soll ich euch geben? Alle Wunder habt ihr ja hier. Eine Erde, die könnt hegen ihr. In euch selber will der Himmel leben. Kinder, ihr wünscht, so könnt ihr ja geben. Und selig sein und selig machen. Und innig sein, wie Kinder lachen. Und wie wir von Wundern leben. Tut frohe Liebesgaben. Einer in des anderen Hand. Tut ab das Geizgewand und ihr pflücket alles Haben.
Ich finde, es ist ziemlich zeitlos, auch wenn der Titel Die Weihnachtsfee heißt. Peter Hille mit dem ersten Gedicht in diesem neuen Jahr in der ersten Folge unter Büchern. Und das war unser Ausrufezeichen zum Schluss. Wenn's mehr Bücher und Musik sein soll, ich habe, und das ist noch so ein Tipp mit meinem Kollegen aus der Musikredaktion, 2 Stunden lang unter Büchern an Musik aufgenommen. Und das gibt's natürlich auch zum Nachhören in der ARD Audiothek hier oder überall, wo es Podcasts gibt. 2 Stunden intensivst Literatur und Lyrics. Für heute, tschüss, ahoi. Und wie immer stabiles Lesen wünscht Katrin Schumacher.